On Records. Meilensteine der Musikgeschichte.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von On Record, der neue Musikpodcast bei Eldoradio. Ich bin Clara.
Und ich bin Jared. Hallo.
Wir zwei, wir wollen euch kurz und knapp alle zwei Wochen ein wichtiges Ereignis aus der Musikbranche näher bringen, erklären Hintergründe und reden darüber, was das für Auswirkungen auf die Musikindustrie und die Gesellschaft hatte bzw. immer noch hat. Letzte Folge, da haben wir über die Super Bowl Halftime Shows geredet. Ihr könnt die Folge jetzt schon nachhören. Worum soll es denn heute gehen, Jared?
Ja, also in den vorherigen Folgen sind wir viel durch die Jahrzehnte gereist. Heute reden wir aber mal über ein etwas neueres Phänomen, das gänzlich im digitalen Zeitalter entstanden ist und vor allem auch dort stattfindet. Heute geht es um Hyperpop. An wen denkst du denn, wenn du Hyperpop hörst, und gibt es vielleicht auch ein Lied, das du mit der Musik in Verbindung bringst?
Ich kenne mich tatsächlich wenig aus beim Hyperpop. Ich glaube, Charlie XCX fällt darunter. Also auch, denke ich mal, ihr Album Bread. Apple oder so.
Genau, richtig. Also das Lied, das du gerade angesungen hast, heißt Apple und auf jeden
sehr
Fall.
Sehr textsicher bin ich auch.
Mit Charlie, auf jeden Fall. Mit Charlie XCX liegst du auf jeden Fall goldrichtig. Also die ist auf jeden Fall wahrscheinlich auch die bekannteste Vertreterin des Hyperpops oder die erfolgreichste. Ja, ob Brad jetzt auch darunter fällt und warum Charlie XCX jetzt genau und wie darunter fällt, darüber reden wir später nochmal ausführlich. Generell kann man, glaube ich, sagen, dass dieser Begriff Hyperpop in den vergangenen 5 Jahren stark zugenommen hat. Also es gibt einfach immer mehr Leute, die sich irgendwie damit identifizieren, die den verwenden. Dabei wurde Hyperpop eigentlich vor ein paar Jahren schon als tot erklärt, also zumindest von den wichtigsten VertreterInnen und auch von vielen Experten. Also viele, die ursprünglich mal Musik gemacht haben, die man so genannt hat, die möchten gar nicht mehr mit dem Begriff versehen werden. Und das bringt uns auch zum Thema der heutigen Folge. Wie bei einer True-Crime-Folge gehen wir heute dem Fall nach, beziehungsweise der Frage, wieso ist Hyperpop gestorben und was genau bedeutet das überhaupt? Kann so eine Musik überhaupt sterben?
Okay, vielleicht ganz von vorne. Was ist Hyperpop denn überhaupt, bevor wir anfangen darüber zu reden, ob er überhaupt gestorben ist?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so eine leichte Frage, denn Hyperpop ist kein klassisches Genre oder kein klassischer Musikstil. Und um uns dieser Frage mal ein bisschen anzunähern, Clara, habe ich dir so als kleine Hausaufgabe quasi mal 3 Lieder mitgegeben, die man so klassischerweise Hyperpop nennen würde. Die hast du dir als Vorbereitung mal angehört.
Ja, das sind einmal, ich versuche es richtig auszusprechen, LBITBIT, also LBITBT, One UL und Fade Away. Wenn ihr diesen Podcast gerade auf Spotify hört, wir können euch leider die Lieder nicht anspielen aus GEMA-Gründen. Aber in unserer Playlist, da könnt ihr sie auf jeden Fall nachhören.
Ja, vielleicht kannst du zu Beginn einfach einmal sagen, wie haben dir die Lieder denn überhaupt gefallen?
Sehr interessant erstmal, aber auch große Reizüberflutung. Es waren irgendwie wiederkehrende Melodien, die total übertrieben waren. Ich habe keinen Plan gehabt, was die da genau sagen. Ich habe die Sprache nicht verstanden, aber es war gleichzeitig auch so eine hochgepitchte Stimme. Mhm. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich muss sagen, so nach der ersten Minute war ich drin und dann fand ich es ganz schön geil. Ich mochte es auch, dass es nicht so viele Lyrics hatte, sondern dass es eher so Beats waren. One UL, das war eher ganz anders. Also die Stimme war auch mehr verständlich. Also da habe ich tatsächlich verstanden, was die gesagt hat. Auch irgendwie softer. Ich hätte das aber eher unter Pop und Dance verordnet und nicht so unter Hyperpop, also was ich mir klassisch unter Hyperpop vorstelle. Ich hätte das so als 1-Live-Song beschrieben. Also,
wow.
Wow. No fraud.
An der Stelle nichts gegen 1Live.
Nichts nein. Es ist einfach nicht meine Musik. Also es ist halt einfach so, was ins Ohr geht, was halt so neu und modern ist, Dance-Music, ne? Also das ist ja auch das, was bei 1Live läuft. Ich würde es mir jetzt aber nicht so privat anhören. Gefällt mir nicht so gut wie der erste Song. Und der letzte Song, Fade Away, das war also nochmal ganz anders. Nochmal viel ruhiger zu Beginn, ist irgendwie, als hätte so eine Elfe einen Dance-Song aufgenommen. Also wirklich so eine hohe, klare Stimme, aber halt auch wieder hier wurde auch wieder so viel ausprobiert, ne? Also irgendwie so ein Clash von dieser ruhigen Stimme und gleichzeitig diese Dance-Music. Auch das ist nicht das, was ich mir so unter Hyperpop vorstelle. Ja, wieder so eine hochgepitchte Stimme, weniger meins. Also der Drop ist irgendwie sehr ruhig. Hört's euch mal an, Leute. Ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, der Drop ist ruhig. Es sind keine fetten Bässe oder crazy Effekte drauf. Schaut mal in unsere Playlist, da könnt ihr dann mal reinhören in Fade Away.
Voll, also erstmal deine Beschreibung, eine Elf, die einen Dance-Song aufnimmt. Ich finde, das ist, glaube ich, sehr, also das kann, glaube ich, auf sehr viele Hyper-Pop-Songs treffen. Also irgendwie ein sehr passendes Bild. Generell, ich habe dir die Lieder jetzt nicht einfach nur zum Spaß mitgegeben, sondern wollte auch genau auf das hinaus, was du schon so ein bisschen gesagt hast, dass es halt auch sehr unterschiedlich ist teilweise, beziehungsweise, dass du auch gar nicht wusstest, dass Hyperpop so verschieden klingen kann. Vielleicht anhand der Lieder, die du jetzt gehört hast und dieser Bandbreite, die wir hier aufgezeigt haben, wie würdest du Hyperpop da jetzt definieren oder so zusammenfassen? Das ist keine einfache Aufgabe auf jeden Fall.
Nee, also die Lieder sind halt einfach sehr unterschiedlich. Vielleicht ist es das, was Hyperpop gerade ausmacht. Also irgendwie so ein Mix aus so verschiedenen Dance-Music-Songs. Also das Einzige, was wirklich da die zusammenbringt, sind vielleicht die elektronischen Sounds und die hochgepitchte Stimme und halt, dass es eher Upbeat ist. Also jetzt nicht so traurige Klaviermusik, zu der man vielleicht mal weint oder die man zum Einschlafen hört.
Voll, also du sagst es im Grunde schon vollkommen richtig. Es ist halt einfach so ein Begriff Hyperpop, unter denen extrem viel Musik fällt, die sich sehr unterschiedlich anhört. Das ist übrigens auch der Grund, warum sich im Netz ja im Grunde bis heute darüber gestritten wird, was genau Hyperpop jetzt eigentlich ist und was jetzt noch dazu zählt und was nicht mehr.
Okay, aber irgendwas muss es ja geben, was das Ganze so charakterisiert, sodass man halt von Hyperpop sprechen kann.
Voll, also es gibt auf jeden Fall auch Gemeinsamkeiten in der Musik. Viele davon hast du auch schon richtig beschrieben, also diese hochgepitchten Autotune-Stimmen. Das ist zum Beispiel so was ganz Typisches, was sich in den allermeisten Songs wiederfindet. Generell kann man sagen, ist das Klangbild sehr maximalistisch. Also die Musik möchte mit den Extremen spielen. Und auch diese hellen Synthesizer-Melodien, die du dann als von einer Elfe eingesungen oder von einer Elfe produced beschrieben hast, auch das ist sowas sehr Typisches, was man in sehr vielen Liedern wiederfindet.
Apropos Synthesizer, hier ein kleiner Einschub. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt und über ihre Entstehung und die Charakteristika, dann hört doch mal in unsere allererste Folge, da sprechen wir nämlich genau darüber. Aber zurück zum Thema Hyperpop. Kann man also sagen, dass sich dort Genregrenzen eher ja verschmelzen?
Ja, absolut. Und das ist auf jeden Fall auch eine weitere Sache, die die Musik ausmacht, die unter diesen Begriff fällt. Also man bedient sich halt verschiedenen Stilen, die man irgendwie selbst als Musiker oder Musikerin feiert und steigert dann diese einzelnen Elemente ins Extreme. Und deswegen klingt das dann am Ende auch oft unterschiedlich. Also während die einen sich eher so vielleicht Eurodance bedienen, greifen andere zu Metal oder Punkmusik zurück. Okay. Andere dann wiederum zu Cloud-Rap. Auch da findet man viele Einflüsse in der Hyperpop-Musik.
Okay, also grob gesagt, die Musik ist sehr breit. Es geht weniger um einen wiedererkennbaren Sound, als darum, mit Genregrenzen zu spielen und Popmusik zu machen, die ja, mit den genannten Extremen arbeitet. Also eher wie so ein Baukasten stelle ich mir das vor zum Musikmachen als ein klar definierter Rahmen, richtig?
Ja, genau das. Wobei man auch sagen muss, bei Hyperpop geht es auch gar nicht nur darum, beziehungsweise auch primär geht es nicht darum, den Klang zu beschreiben. Auch die Audience, also die Zuhörerschaft, spielt eine sehr große Rolle, wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, was ist Hyperpop?
Okay, also ist es auch so eine Art Internet-Community Hyperpop.
Das kann man schon so sagen und viele große VertreterInnen sagen auch immer wieder in Interviews, Hyperpop, das ist die Internetgemeinschaft, die über die Musik verbunden ist, die wir Hyperpop nennen. Das heißt, wenn man jetzt nochmal auf die Anfangsfrage oder die Anfangslieder zurückschauen würde und sich fragen würde, was verbindet die jetzt, dann würde man nicht darauf schauen, was die musikalischen Parallelen sind, sondern die Tatsache, dass sie in einer gleichen Internet-Community stattfinden, ist dann eben das Merkmal, dass sie zu Hyperpop macht. Mhm. Übrigens auch wichtig zu erwähnen, diese Internet-Community um diesen Begriff Hyperpop ist sehr queer und sehr divers, was auch viel damit zu tun hat, dass die bekannten KünstlerInnen selbst queer und teilweise auch trans oder non-binär sind. Das heißt, diese ganze Gemeinschaft, die funktioniert auch oder hat vor allem auch in den Anfängen als auch eine Art Safe Space funktioniert für diese Menschen.
Okay, also es geht bei Hyperpop nicht nur um den musikalischen Stil, verstehe ich jetzt richtig?
Genau.
Sondern es setzt sich auch aus einer Internetgemeinschaft zusammen, die über Musik halt verbunden ist. Ist ja eigentlich was Schönes.
Ja, finde ich auch. Und im Grunde sind es halt diese zwei Sachen. Zum einen so ein paar lose Parallelen im Klangbild, aber vor allem auch diese Internetgemeinschaft, die sich um die Musik versammelt. Mhm. Und jetzt, da wir so eine grobe Vorstellung davon haben, was Hyperpop eigentlich ist, lass uns mal zu den Anfängen gehen, wie sich das für einen guten Musikgeschichtspodcast auch gehört.
Okay, wann war das denn? Soweit kann es ja noch nicht zurückliegen, oder? Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass so 2010er war.
Voll. Also wir gehen zurück ins Jahr 2013, quasi die Geburtsstunde von Hyperpop, wenn man so möchte. Es ist ja für Musikgeschichte eigentlich relativ jung, wobei es jetzt auch schon wieder fast 12 Jahre her ist.
Oh, das ist so krass, ne?
Ja, time flies, Leute, time flies. wenn man über die Anfänge von Hyperpop redet, dann kommt man um einen Namen einfach nicht herum. Das ist A.G. Cook. Dieser gründet 2013 das Label PC Music in London. Und Clara, sagt dir der Name A.G. Cook etwas? Hast du den schon mal irgendwie gehört?
Nee.
Irgendwas, was du damit verbindest?
Nee, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber ich muss auch sagen, ich kenne mich bei ProduzentInnen am wenigsten aus, glaube ich, was so Musik angeht. Mhm.
Fair enough. Also man muss vielleicht kurz dazu sagen, nur der Vollständigkeit halber, A.G. Cook macht auch selbst Musik. Aber du hast schon recht, er ist wirklich vor allem mit weitem Abstand als Produzent bekannt und hat da auch schon einige musikalische Schwergewichte, mit denen er zusammengearbeitet hat, die man auch im Mainstream kennt, wie beispielsweise Beyoncé. Vor allem aber ist er auch der Creative Director von Charlie XCX und da jetzt mittlerweile auch spätestens nach Brad in der Öffentlichkeit für viele ein Gesicht. Mehr dazu auch wieder später. Zurück zum Thema Hyperpop. Von vielen wird A.G. Cook dort auch als, ja, Godfather von Hyperpop verstanden bzw. betitelt. Also für viele ist A.G. Cook so diese eine Person, die das Genre irgendwie erfunden hat oder vorangetrieben hat. Und eben nicht nur er, sondern das Label PC Music, in dessen Umfeld quasi sehr viel Musik entstanden ist, die man heute als Hyperpop bezeichnen würde. Und ja, wie sich die Musik auch so gerade in den Anfängen angehört hat, das würde ich sagen, hören wir uns auch einfach mal an. Dafür habe ich ein Beispiel mitgebracht.
Ja, das können wir natürlich wieder nicht spielen für die Leute auf Spotify. Hier nochmal die Werbung, jeden zweiten Samstag bei Eldoradio einzuschalten. Und eher laufen die Lieder natürlich. Das war ein Lied von A.G. Cook und der Künstlerin Sophie aus dem Jahr 2014. Und der Song ist, ja, sehr interessant. Also kurz, ich beschreibe dir mal kurz. Eine junge Frau singt in hochgepitchter Stimme sehr einfache Lyrics. Hey Cutie hört man. Damit meint sie aber nicht Hey Cutie, also Hey Süßi, sondern QT, also QT. Gemeint ist damit ein fiktiver Energy Drink. Und davon handelt halt der Song. Die Melodie ist auch eher einfach gehalten. Es sind wiederkehrende Beats, aber alles halt so aufputschen, also so Upbeat. Ich würde das auch eher wieder so unter Dance Music verordnen. Aber wir haben ja schon darüber geredet, dass Hyperpop ja nicht so eindeutig definiert ist. Meiner Meinung nach ist die hohe Stimme allerdings ein bisschen gewöhnungsbedürftig für meine sonstigen Hörgewohnheiten. Es hört sich so ein bisschen an wie ein Kind, weil das eben so hochgepitcht ist. Also es ist keine entspannte Musik, es ist jetzt nicht so langsame Klaviermusik, die man so abends zum Einschlafen vielleicht mal hört. Der Bass ist aber sehr nice und ich finde auch generell, das ist sehr experimentell. Das mag ich ja einfach auch gerne bei Songs.
Ja, voll. Ich habe den Song als Beispiel ausgewählt, weil es halt echt so ein ganz typischer PC-Music-Song ist, der eben gut zeigt, ja, wie Hyperpop sich zu der Zeit angehört hat. Also dieses sehr exzentrische Klangbild, diese sehr hellen Synthesizer, die wir auch schon bei vorherigen Songs gesprochen haben, und halt eben auch diese hochgepitchte Stimme, aber eben auch so ein aufgedrehter Bass und solche metallischen Snares, auch das hört man in dem Song und auch das ist auf jeden Fall charakteristisch für diesen PC-Music-Sound, den dann auch andere KünstlerInnen später übernehmen und wo man dann jetzt rückblickend sagt, das ist auf jeden Fall Hyperpop gewesen.
Ich finde auch dieses Musikvideo dazu sehr wild, ich habe mir das auch angeschaut. Um euch da mal kurz abzuholen, liebe HörerInnen, in dem Lied wird ja eben, wie ich gerade schon sagte, dieser fiktive Energy Drinks namens QT besungen. In dem Musikvideo wird er halt dann auch beworben. Also das sieht alles aus wie so ein richtig Hightech, bubbly Werbespot. Was hat's denn damit auf sich?
Ja, auch das ist sehr typisch für das Label PC Music und die KünstlerInnen, die zu der Zeit Musik machen. Immer wieder wird sich in den Liedern und auch in den Videos, Covern etc. mit der Konsumgesellschaft auseinandergesetzt und Ästhetiken und Logiken, zum Beispiel eben von Werbespots wie hier, aber auch vom Kapitalismus allgemein, die werden halt übernommen in den Liedern und auch sehr überspitzt dargestellt. Immer mit so einem gewissen Augenzwinkern und so einer ironischen Komponente. Das ist tatsächlich auch etwas, was PC Music, das Label und die KünstlerInnen unterscheidet von anderen Menschen, die dann als Reaktion darauf auch angefangen haben, Musik zu machen, die sich ähnlich anhört. Denn bei vielen Hyperpop-Liedern, die danach entstanden sind, geht es eher um ernste Inhalte und emotionale Themen. Und ich würde sagen, das kann man hier jetzt eher nicht sagen. Was aber vielleicht auch noch typisch ist an der Ästhetik und an dem, was man später dann auch als Hyperpop ja bezeichnet, ist diese Anspielung auf die frühe Phase des Internets in den 2000ern. Also diese Ästhetik wird später auch von vielen übernommen und findet sich auch hier schon.
Ja, diese 2000er Internet-Ästhetik spielt ja auch im Y2K-Stil eine große Rolle, der ja mittlerweile schon seit ein paar Jährchen wieder groß ist. Musikalisch klingt es dann alles noch nicht so massentauglich. War das dann alles doch noch eher eine Nische? Oder wurde das dann auch schon reichhaltig geklickt?
Ja, tatsächlich muss man sagen, bis zu diesem Song Hey Cutie war PC Music auf jeden Fall ein Nischenphänomen. Also hat vor allem auf Soundcloud stattgefunden. Tatsächlich war Hey Cutie einer der ersten Lieder, die überhaupt auf kommerziellen Plattformen wie Spotify veröffentlicht wurden. Und dadurch hat dann diese Musik bzw. das Lied selbst auch etwas mehr Aufmerksamkeit generiert und ist auch außerhalb dieser ganz kleinen vertrauten Bubble aufgetaucht. Mhm. Man kann jetzt aber nicht sagen, dass es einen großen Hype gab oder Mainstream. Aber trotzdem haben auf jeden Fall ein paar Menschen dann dieses Lied entdeckt und waren vorher nicht so vertraut mit der Musik. Und ja, Clara, was würdest du schätzen, wenn das Internet so einen Song findet mit so einer quiekigen Stimme, alles sehr feminin auch und sehr quirky, alles drüber. Was glaubst du, wie reagiert das Internet?
Ich muss sagen, also eigentlich denke ich ja immer, das Internet ist sehr offen für Neues. Andererseits sind wir Menschen eben nun mal, wie wir sind. Und es gibt einfach viele Leute, die im Netz grundlos haten. Von daher kann ich mir auch hier leider sehr gut vorstellen, dass das nicht so sonderlich gut angekommen ist bei manchen.
Vom Magazin Dazed wurde Hyperpop auch mal als meistgehasste Musik des Internets betitelt. Findest du das gerechtfertigt, den Titel? Also zu Recht? Fragezeichen?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde das eher Quatsch. Klar, ne? Also Musik ist halt einfach subjektiv. Es ist auch nicht mein Musikgeschmack und ich kann auch verstehen, wenn andere Leute den auch nicht so gut finden. Gerade wo wir über diese hochgepitchten Stimmen reden, die vielleicht etwas eher anstrengend sind oder gewöhnungsbedürftig. Aber das macht es ja nicht weniger gut. Also, who am I to judge? Ja, also ich finde diesen Hass echt, sorry, aber echt bescheuert.
Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen, weil Hass natürlich generell eigentlich immer Quatsch ist. Wobei ich persönlich die Musik schon gerne mag. Ich glaube, in jedem Fall kann man aber sagen, die Musik polarisiert und wir haben ja auch schon darüber geredet, es ist nicht so einfach zugänglich, gerade mit diesem sehr hochgepitchten Stimmen auch. Hm. Also genau, auf jeden Fall die Menschen, die jetzt keine Die Hard Fans sind, sind auch sehr zwiegespalten darüber. In den Folgejahren von Hey Cutie veröffentlicht PC Music viel Musik und zementiert diesen Sound, wie wir jetzt auch versucht haben, so ein bisschen darzustellen. 2015, also gar nicht so viel Zeit, nachdem Hey Cutie veröffentlicht wird, passiert dann der nächste große Meilenstein, denn eine Person stößt zum Label PC Music. Sie wird nicht Teil des Labels, aber sie gerät in Kontakt damit. Und diese Person, die ist bereits im Mainstream, ja, man kann schon sagen, ziemlich erfolgreich zu der Zeit. Clara, von wem könnte hier denn die Rede sein?
Also da fällt mir wirklich nur Charlie XCX ein.
Ja, und damit liegst du goldrichtig. Ja. 2015 trifft Charlie XCX auf die Producerin Sophie. Die beiden verstehen sich gut, teilen eine Vision. Und ein Jahr später erscheint dann die Single Room Room mit der gleichnamigen EP, auf der alle Songs von Sophie produziert sind. Vorher kannte man Charlie XCX eher für diese radiotaugliche Popmusik, also ihr Album Sucker, da waren Lieder drauf wie Break the Rules. Ich glaube, das ist so eins der bekanntesten.
I wanna go to school, I just wanna break the rules, I make my song.
Ja, auf jeden Fall. Also auch in dieser Era hat Charlie uns viele Banger gesurft. Also man muss vielleicht an der Stelle einmal sagen, ich bin ein großer Fan, aber...
Was?
Das Lied und die gleichnamige EP Vroom Vroom markieren jedenfalls einen klaren Bruch in der Diskografie von Charlie XCX.
Ja, also man hört wirklich so unterschiedliche Beats. Auch wechselnde Motive ist mir aufgefallen. Also es ist kein eingängiger Sound. Sie wird auch immer mal wieder schneller in den Strophen, aber in der Hook ist es dann irgendwie ruhig mit so glasklarer Stimme. Es wird auch so der Sound von Autos nachgemimt, dieses Vroom Vroom, was du schon sagtest. Also es klingt wirklich so wie so ein Auto. Und sie selbst singt auch Beep Beep, also macht das Hupen von Autos so nach. Und das ist irgendwie sehr cute, finde ich.
Safe.
Ja, man hört auf jeden Fall den musikalischen Bruch hin zum Hyperpop.
Genau, und das ist halt zentral, dass jetzt auf einmal eine große Künstlerin, die vorher auch schon im Mainstream und im Radio lief und stattgefunden hat, auf einmal Musik macht, die man halt Hyperpop nennt oder die man jetzt rückblickend darunter fassen würde. Und dadurch gewinnt nicht nur Hyperpop und die Musik, die sich so anhört, sondern auch PC Music als Label deutlich an Popularität. Und nach der EP gerät Charlie XCX dann auch in Kontakt mit A.G. Cook. Und 2017 wird A.G. Cook der Creative Director für sie.
Ja, bis heute produziert er auch große Teile ihrer Musik. Auch bei Brad hatte er maßgeblich seine Finger dann im Spiel.
Voll. Aber auf die Vroom Vroom EP, ich finde es sehr lustig, immer diesen Namen auszusprechen, folgen erstmal die Alben Charlie, Pop 2 und How I'm Feeling Now. Alles Alben mit ganz klaren Hyperpop-Elementen, beziehungsweise auch vielen Songs, die man gänzlich der Hyperpop-Bewegung zuschreiben würde.
Okay, wir haben jetzt schon viel darüber geredet, wie Hyperpop im Umfeld des UK-Labels PC Music entstanden und populär geworden ist. Es gab aber bestimmt auch andere VertreterInnen, oder?
Absolut. Vor allem, nachdem dann nach und nach diese Musik bekannter wurde, nachdem PC Music quasi diesen Grundbaustein gelegt hat, gab es dann auch viele andere Artists, die sich an diesem Stil bedient haben. Und ein weiteres Duo, was man immer nennen sollte, wenn man über Hyperpop redet und die Geschichte, ist 100 Gags. Auch diese gelten nämlich als bedeutende VertreterInnen von Hyperpop, auch wenn sie sich etwas anders anhören als die Musik aus dem engeren PC Music-Umfeld. Dylan Brady und Laura Less, so heißen die beiden MusikerInnen hinter 100 Gags, werden 2019 erfolgreich mit ihrem Album 1000 Gags. Und dieses Album und dass dieses Album dann auch so erfolgreich ist, markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Geschichte von Hyperpop.
Warum war denn das Album so bedeutend?
Zum einen ist es erstmal ein weiteres Projekt aus dieser Hyperpop-Bewegung, das kommerziell erfolgreich wird. Das heißt, neben Charlie XCX, die so als großes Gesicht für den Mainstream für Hyperpop herhält, gibt es jetzt auf einmal auch noch dieses Duo, das auch viele Menschen kennen. Und zum anderen wird durch 1000 Gags, also das Album des Duos, auch Spotify auf diese ganze Bewegung aufmerksam und widmet dieser eine Playlist, die dann auch den Namen Hyperpop trägt.
Okay, eine Playlist. Das klingt jetzt erstmal nicht so besonders. Warum war das denn so ein wichtiger Moment in der Hyperpop-Geschichte? Was ist diese Bedeutung hinter der Playlist?
Ja, die ist tatsächlich gar nicht so gering. Erstmal muss man sagen, dass diese Playlist relativ groß war, also viele Menschen erreicht hat für die Verhältnisse der Hyperpop-Bewegung. Das heißt, sie hat in sich auch nochmal Aufmerksamkeit erzeugt. Das war natürlich vor allem für kleinere Artists auch von großer Bedeutung, die Hyperpop gemacht haben und vorher vielleicht nur auf Soundcloud oder in irgendwelchen Internetforen anerkannt waren. Also denen hat das auf jeden Fall nochmal zur Reichweite und auch zu kommerziellem Erfolg geholfen.
Okay, einen Platz in der Playlist bedeutete also für viele kleine Artists mehr Reichweite und finanzieller Support, richtig?
Genau, also viele kleinere Artists sind dadurch auf jeden Fall größer geworden und konnten besser von dem leben, was sie tun.
Okay, also 2019 löst also durch den Erfolg von 100 Gags und die Playlist-Ära ein Hype um Hyperpop aus?
Ja, voll. Also 2019 und 2020, da war diese ganze Hyperpop-Bewegung auf jeden Fall auf ihrem Höhepunkt, was so die öffentliche Aufmerksamkeit angeht, aber generell auch den Output der MusikerInnen. Und wir haben ja schon gesagt, gerade über die Spotify-Playlist sind eben auch viele neue HörerInnen auf die Musik aufmerksam geworden. Diese Playlist war also für viele der erste Berührungspunkt mit diesem Begriff Hyperpop.
Das heißt also, viele Menschen haben über die Playlist von Spotify zu Hyperpop gefunden.
Genau.
Heißt das denn dann auch, dass mit Hyperpop das verbunden wurde, was in der Spotify-Playlist lief?
Ja, absolut. Und das ist auch das, was den Begriff für viele Menschen aus der Bewegung so kritisch macht oder warum viele ihn auch nicht mehr mögen. Mit diesem Erstarken oder mit dem Wachsen dieser Playlist war Hyperpop kein Begriff mehr, den MusikerInnen oder die Fans sich selbst gegeben haben. Er wurde halt von Spotify vorgegeben, um diese Nischenmusik irgendwie zu kategorisieren.
Also eher ein zweischneidiges Schwert. Einerseits hilft es kleinen Artists zu Erfolg, andererseits Spotify konnte in Teilen auch darüber entscheiden, was als Hyperpop gilt eben in den Augen einer breiten Masse.
Voll. Und das ist es halt auch, woran die Bewegung letztendlich gescheitert ist, wenn wir nochmal an den Anfang der Folge zurückdenken und die Frage, warum ist Hyperpop denn jetzt tot? Spotify hat halt angefangen, immer mehr Artists in diese Playlist zu packen, die irgendwas mit elektronischer Musik machen und irgendwie experimentell klingt. Die waren dann aber durch gar keine Internet-Community mehr miteinander verbunden und klangen auch noch unterschiedlicher, als die Musik sich ja ohnehin schon angehört hat, die aus diesem Kosmos stammte.
Okay, also Spotify hat dann den eh schon sehr losen Begriff Hyperpop noch weiter verwässert in seiner Playlist. Es war ja eh nie ganz klar definiert. Wir erinnern uns an den Beginn der Folge.
Genau, und dadurch wurde dieser Begriff Hyperpop mit der Zeit halt zu einem Begriff, der irgendwie so alles und gleichzeitig auch nichts beschreibt.
Ich würde mal schätzen, dass das den einzelnen MusikerInnen auch nicht so gefallen hat oder gefällt, alle so in eine Schublade gesteckt zu werden. Nicht mehr so erstrebenswert, einfach wenn die Musik Hyperpop genannt wird. Also ich kann es schon sehr nachvollziehen, dass sich das auch so ein bisschen so anfühlt, als wäre man austauschbar.
Ja, und genau das ist es auch, warum man dann letztendlich nicht mehr mit diesem Begriff betitelt werden wollte. Viele MusikerInnen, die einst Teil dieser Bewegung waren, haben sich davon distanziert. Auch CharlieXCX hat vor ein paar Jahren getweetet, dass sie sich nicht mit Hyperpop oder dem Genre identifiziert. 2023 hat dann auch PC Music, also quasi das Label, auf das diese ganze Bewegung zurückgeht, das quasi den Anfang gemacht hat, das hat dann angekündigt, keine Musik mehr zu veröffentlichen in Zukunft.
Okay, also nur 10 Jahre. Nach der Gründung eigentlich, oder?
Genau, quasi zum Jubiläum.
Zum Jubiläum beenden wir das, super. Also das ist das Ende von Hyperpop. Dabei geht es ja aber eigentlich auch viel um die Fanbase. Das Genre definiert sich ja auch über die Community, in der es stattfindet, wie wir am Anfang gelernt haben. Wie hat sich denn die über die Zeit eigentlich verändert?
Ja, das ist so ein weiterer natürlicher Grund, warum Hyperpop von vielen Menschen als tot erklärt wurde. Mit dem Mainstream-Erfolg hat sich natürlich auch die Zielgruppe geöffnet. Also Hyperpop fand jetzt nicht mehr in Foren und Nischen statt. Und wenn es keine abgrenzbare Gemeinschaft mehr gibt, die sich auf Hyperpop einigt und darüber diskutiert, was man wie gerne hört, dann verliert diese ganze Bewegung natürlich auch so ein Stück weit das, was es ausmacht.
Ja, also die Bewegung hat ein Stück ihrer DNA verloren, kann man mal sagen. Und jetzt ist es erstmal Zeit für eine kleine Zusammenfassung. Hyperpop ist sehr schwer zu definieren. Es ist mehr als nur ein Begriff, der einen bestimmten Sound beschreibt. Es geht um eine Gemeinschaft im Internet und auch um eine bestimmte Ästhetik. Angefangen hat alles mit dem Produzenten und Musiker A.G. Cook, der 2013 das Label PC Music gegründet hat. Vor allem durch die Zusammenarbeit mit CharlieXCX und Sophie wurde Hyperpop in Mainstream beliebt. Mit dem Duo 100 Gags und der Spotify-Playlist erreichte Hyperpop dann den Höhepunkt seines kommerziellen Erfolgs. Dabei verlor die Bewegung aber genau das, was sie ausmacht. Der Austausch einer Internetgemeinschaft, ein nicht definierbarer Klang, wo es dennoch manche Gemeinsamkeiten gibt und halt eben die Lust am Experimentieren. Viele MusikerInnen, die Hyperpop gemacht haben, die distanzieren sich ja heute von dem Begriff. Hat sich bei denen denn auch musikalisch etwas geändert oder wollen die die gleiche Musik jetzt einfach irgendwie anders nennen?
Ja, tatsächlich haben die meisten MusikerInnen aus der Zeit heute auch einen ganz anderen Klang. Also die allermeisten haben sich auch einfach weiterentwickelt und machen Musik, die sich anders anhört. 100 Gags geht mittlerweile viel mehr in so eine Punk-Richtung und Charlie XCX hat mit Brad ja auch eher jetzt ein Club- bzw. EDM-Album rausgebracht vergangenen Sommer. A.G. Cook, der ja nicht nur Produzent ist, sondern selbst auch Musik veröffentlicht, macht mittlerweile einen poppigeren, sterileren Sound als früher.
Okay, aber gibt es jetzt wirklich niemanden mehr, der oder die noch Hyperpop machen möchte?
Nein. Ganz tot im strengen Sinne ist es natürlich nicht. Wenn auch die größten VertreterInnen sich irgendwie abgewandt haben, gibt es natürlich noch Menschen, die Musik machen, so wie sich Hyperpop halt zu dieser Hochphase angehört hat. Es ist aber einfach nicht mehr so innovativ. Es fühlt sich eher so an, als würde man dem nacheifern, was es mal gab. Also es wird nicht mehr so viel experimentiert. Es klingt eher gleich, so als würde sich der Kosmos jetzt um sich selbst drehen. Und auch das Interesse an dieser Musik ist mittlerweile stark abgeebbt.
Aber zum Beispiel bei Brad, das ist ja auch ein sehr erfolgreiches Album, was ja auch mehrere Grammys gewonnen hat, da hört man ja tatsächlich noch Elemente aus der Hyperpop-Zeit raus, oder?
Voll. Brad setzt sich auch inhaltlich viel mit dieser Zeit auseinander. Also es gibt auch sehr viele Verweise auf die MusikerInnen wie Sophie oder A.G. Cook, die tauchen selbst namentlich in den Liedern auf.
Okay, ja.
Aber auch vom Sound hört man auf jeden Fall ganz klar, dass da noch Spuren aus dieser Zeit vorzufinden sind. Und generell kann man sagen, dass diese Elemente aus dieser Zeit, in der Hyperpop groß war, die sind in die Popmusik eingedrungen. Also nicht nur bei Artists wie Charlie XCX, die das früher auch schon gemacht haben und vorangetrieben haben. Auch andere KünstlerInnen wie Kim Petras oder Sam Smith bedienen sich diesen Elementen.
Okay, auch wenn die Bewegung an sich von ihren VertreterInnen für tot erklärt wurde, der Geist von Hyperpop, der lebt weiter und wird weitergesponnen im Pop und anderen Musikrichtungen. Auch in Zukunft werden wir also mit den Sounds von Hyperpop und der Ästhetik konfrontiert sein. Und das war's auch schon wieder mit der neuen Folge von On Record. Falls ihr es noch nicht tut, dann folgt uns doch auch auf Instagram, da bleibt ihr dann immer up to date. Und schaut doch gerne auch mal in unsere Spotify-Playlist, da haben wir alle Songs hinzugefügt, über die wir hier so quatschen. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!
Bis zum nächsten Mal. Ciao!